Herzlich willkommen zu Handel im Ohr, dem Podcast der Marken Baustoffmarkt und Baumarktmanager zu den Themen und Aufgaben des Baustofffachhandels und DIY-Einzelhandels.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handel im Ohr.
Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich freue mich auch, vor allem heute Theresa Schleicher begrüßen zu dürfen. Sie ist Handelszukunftsforscherin. Sie ist sehr häufig auch unterwegs in Asien, in China, in Vietnam, wo sie forscht und an Studien arbeitet. Wir haben des Öfteren schon im Baumarktmanager über diese Ergebnisse gesprochen. Heute ist sie bei uns im Studio und stellt sich den Fragen im Podcast Handel im Ohr. Liebe Theresa, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor.
Vielen Dank, ich freue mich, Markus. Ich bin Theresa Schleicher, ich bin Handelszukunftsforscherin, sitze hier in meinem Studio in Berlin. Markus hat es erwähnt, ich war schon in vielen unterschiedlichen Ländern unterwegs, in den letzten Jahren in den Forschungen recht viel in China. Bin seit vielen Jahren auch im Zukunftsinstitut tätig für die großen Entwicklungen und Trends und immer mit dem Fokus auf Handel, auch wirklich sehr gerne für die Do-it-yourself-Branche. Daher freue ich mich auf die Fragen von euch heute.
Ja, wunderbar. Dann steigen wir mal direkt ein. Wenn es eben um die Zukunft geht und wir einfach mal schauen, 10 Jahre weiter, 2035. Du hast selber gesagt in einem unserer Artikel, dass innovative Lösungen gefragt seien, weniger neue Produkte. In deinen Ausführungen hast du auch sogar die DIY-Kultur, die herrschende DIY-Kultur ein wenig hinterfragt. Was genau stellst du dir darunter vor?
Naja, der Gedanke rund um 2035 und die Ausführungen, die kam ja auch ein wenig, als wir zusammengekommen sind für einen Artikel mit Wie sieht der Baumarkt 2035 aus? Und ich darf ja mit recht vielen Akteuren auch an der Zukunftsentwicklung von Baumärkten arbeiten, bin mit recht vielen auch immer im Austausch. Und es herrschen halt immer wieder die gleichen Glaubenssätze in der Branche, die auch in anderen Handelsbranchen tatsächlich da sind, aber ich finde sie im Baumarktbereich doch sehr präsent. Das eine ist, unsere Kundschaft ist doch sowieso 55 plus. Das heißt, alle vielen neuen Entwicklungen spielen manchmal überhaupt keine Rolle. Ist natürlich auch ein schöner Satz, um ein bisschen im Status quo zu verbleiben. Dann kommt auch sehr häufig, unsere Branche ist recht behäbig, nicht besonders schnell innovativ und wir haben ja diese riesen Flächen. Das heißt, vieles, was tatsächlich auch an Flexibilität und neuen Sachen reinkommt, ist für uns auf der Fläche nicht umsetzbar. Und auch kommt dann häufig der Satz, wir haben es schon auf kleinen Flächen probiert, hat nicht so wahnsinnig funktioniert. Das Problem ist, wenn man immer wieder bei diesen Glaubenssätzen bleibt, dann verändert sich recht wenig. Und das kann man im Moment auch fast auf Gesamtdeutschland beziehen. Wenn man sich sehr am Status quo, am Wohlstand, an dem, was gut läuft, festhält und versucht, all das, was gerade ein bisschen weniger wird, also Konsumflaute beispielsweise und geringere Warenkörbe, und versucht das irgendwie noch abzudecken durch Rabatte, was ja auch eine Wahrung des Status quo ist, dann wird irgendwann der Moment kommen, in dem vielleicht entweder aus dem eigenen Land, siehe Discounter, oder eben aus internationalen Märkten und Ländern dann Unternehmen kommen, die eben nicht genau bei diesem Status quo gerade sind, sondern die sagen, wir gehen jetzt den nächsten Evolutionsschritt weiter. Wir überlegen uns, was bedeutet eigentlich Bauen in Zukunft, wenn wir weniger Neubauten haben. Wir überlegen uns im Zuge eines demografischen Wandels, wie können wir wirklich hilfreich und convenient sein. Und wir überlegen uns bei dem Punkt weniger Handwerker, wie können wir auch da gegebenenfalls neue Handwerker ausbilden oder wie schaffen wir es überhaupt, das Thema Handwerken in eine neue Zeit zu bringen. Und dann kommen wir gegebenenfalls irgendwann in einen Effekt, ich nenne ja ganz gerne den VW-Effekt, wo es dann heißt, upsi, da kommen andere Unternehmen, die schneller, agiler, flexibler sind. Und irgendwie haben wir es ja schon immer geahnt, aber wir sind weitergefahren und die Konsequenz sieht man heute schon. Es werden teilweise weniger Baumärkte, es gibt eine stärkere Konsolidierung, die Warenkörbe gehen teilweise zumindest zurück. Also wir wissen ja, was kommt, aber wir verharren ganz gerne in den Schritt-für-Schritt-Plänen und das kann uns 2035 auf die Füße fallen.
Nochmal ganz konkret, woran liegt das, dass wir eigentlich wissen, dass wir zu lange an einer Stelle auf der Stelle treten, trotzdem nichts ändern?
trotzdem nichts ändern oder nicht oder uns immer sehr stark am aktuellen Wettbewerb orientieren und dann erstmal Dinge verändern oder in kleinen Schritten verändern. Also ganz konkret, wenn wir doch sehen, dass im Discount-Bereich, also sei es zum Beispiel Lidl, die wesentlich stärker ihre Produkte und ihr Sortiment ausbauen im Bereich Bauen. Warum überlegen wir eigentlich nicht, wie wir zukünftig oder wie wir auch jetzt schon ganz neue Zielgruppen erreichen können? Zum Beispiel mit kleinen Innenstadtangeboten, zum Beispiel mit dem Ausbau von wesentlich moderneren Webshops und auch in der Anbindung von Social Media. Also wir bleiben immer sehr stark bei unserem Kerngeschäft und überlegen gar nicht, welche zusätzlichen Erlösquellen wir eigentlich haben können. Und das verhindert Wachstum.
Ich könnte jetzt an vielen Stellen Stichworte herauspicken. Du hast mehrere genannt. Vor allem ist mir noch hängen geblieben der demografische Wandel. Und wenn man sich den anschaut, dann hat im Prinzip ja die Generation Z, die sehr, sehr stark auch offen ist für Chatbots beispielsweise, da sieht das Angebot im DIY-Handel doch recht mager aus, nach wie vor. Können sich die Baumärkte das leisten, das so zu vernachlässigen?
Diese Generationenfrage finde ich manchmal recht schwierig, weil auf der einen Seite schaut man immer sehr stark auf die jüngeren Generationen, weil man denkt, da kommen die großen Innovationen und Trends. Teilweise ist das ja auch so. Auf der anderen Seite sagt man speziell natürlich im Baumarktbereich, das ist ja eigentlich noch gar nicht unsere Kernzielgruppe. Da eben, wie gesagt, warum nicht schauen, dass man zusätzliche Erlösquellen bekommt. Auf der anderen Seite, eine Generation Y und eine Generation Z ist gar nicht mehr so jung. Das heißt, die kommen ja auch in den typischen Zyklus gerade rein. Familiengründung, gegebenenfalls Eigenheim oder zumindest ein großes Thema ist gerade, warum eigentlich noch mieten, wenn die Mieten gerade so steigen, sondern schon überlegen, auch eine eigene Wohnung in der Stadt zu kaufen. Und es dann, weil man eben jünger ist, über einen sehr langen Kredit abzuzahlen. Und da kommt ja auch das Thema Verschönerung beispielsweise auf. Da kommt das Thema alles, was in der Gartensaison eine Rolle spielt. Also es gibt sehr, sehr viele Produkte, Lösungen und Sortimente, die prinzipiell sehr relevant für die Zielgruppe sind. Allerdings gibt es auch sehr viele in der Zielgruppe, die eben mit dem Konstrukt des Baumarkts überfordert sind. Das ist natürlich stärker auch im weiblichen Segment verhaftet, aber auch einfach im jüngeren Segment. Und diese Zielgruppe geht eben auch stärker über KI-Tools, wie du auch sagst. Also zum Beispiel scannen sie einen Balkon ab und fragen dann ChatGPT oder andere KI-Tools, was brauche ich eigentlich, um das zu verschönern? Die kaufen mittlerweile auch immer mehr mit Sprachbefehl ein. ChatGPT ist bei einem Drittel der jüngeren Generation mittlerweile eine Art Berater, eine Art Coach, sowohl bei Gesundheitsfragen wie bei Dekorationsthemen. Und das kommt mit einer immensen Geschwindigkeit. Und zwar wirklich ein Zeitraum. Vor einem Jahr habe ich noch in der Runde gefragt, in einem Vortrag, mit wer agiert eigentlich regelmäßig mit ChatGPT. Da war es vielleicht noch ein gutes Drittel, wenn nicht weniger. Wenn ich heute frage, meldet sich bis auf einer so ziemlich alle. Und da sieht man ja schon, da verschiebt sich was in der Anfrage. Wenn ich ein Problem habe und sei es zum Beispiel, wie baue ich einen Gartenzaun auf, dann gibt es vermehrt Menschen, die eben erstmal, wenn sie sich nicht auskennen, über ChatGPT fragen, was brauche ich, was ist vielleicht auch ein nachhaltiges Material, wo gibt es die günstigsten Preise. Also darüber findet ja sehr, sehr viel statt. Und wenn dann eben die Möglichkeit ist, das auch schnell zu kaufen, agieren die meisten Menschen danach oder sie folgen der Empfehlung und gehen dann eben auch genau zu diesem Baumarkt oder eben anderen Anbietern, Discounter, große Digitalplattformen, die kommen. Also gerade ist einfach sehr, sehr viel Wandel, wenn man speziell auf diese jüngeren Zielgruppen schaut.
Das zeigt sich ja auch im Baustoffhandel. Also da wird zum Beispiel auch dann per WhatsApp der Nachschub bestellt, statt über offizielle Formulare. Und da ist das Thema auch, wie kann man zum Beispiel KI nutzen? Allerdings, auch im Baustoffhandel zeigt sich, dass sehr wenig wird eingesetzt. Digitalisierung läuft schleppend. Hast du Empfehlungen für den Baustofffachhandel, wie der sich positionieren sollte? Der hat ja auch die Gen Z kommt irgendwann als Handwerker vielleicht zum Baustoffverhandeln.
Also ein genereller Tipp, den ich erst vor kurzem tatsächlich recht vielen Betriebsräten, die auch immer sehr vorsichtig bei Innovation, vor allem bei KI rangehen, gegeben habe, ist KI nicht so groß als Buzzword aufzuhängen oder Digitalisierung und große Transformation draus zu machen, sondern tatsächlich lebt das ja von, wenn man sich es mal konkret anschaut, wo sind denn eigentlich genau die Probleme? Also werden die Preise zu hoch, weil beispielsweise einfach die Rohstoffe teurer werden, weil ich merke, da ist ein gewisser Mangel da. Ist es auch eine höhere Abhängigkeit zu bestimmten Ländern, die gerade auch in Krisensituationen sind? Schauen wir uns Ukraine, Russland an. Sind es vielleicht Themen, dass ich nicht genug Fachkräfte habe, das heißt nicht mehr genug Abnehmer habe? Also wirklich konkret auf die Probleme und Herausforderungen schauen und dann zu überlegen, was könnten denn beispielsweise Lösungen sein? Bei den hohen Preisen, bei einem Mangel, sind wir stärker in der Kreislaufwirtschaft und mehr in der Präzision, wo KI tatsächlich auch sehr, sehr gut helfen kann, das besser oder das zu optimieren. Sind wir im Bereich Fachkräfte, muss man überlegen, welche Schulungstools kann man gegebenenfalls anbieten oder wie kann man generell das Thema Handwerk und dann eben die Consumer in dem Fall. Wie kann man die stärken? Auch da können digitale Schulungen, Tools eine Rolle spielen. Will damit sagen, wir machen es uns manchmal sehr, sehr schwer, indem wir zu schnell über große Technologien sprechen, meistens dann gar nicht so richtig wissen, was wir damit meinen und uns dann eigentlich eine zusätzliche Baustelle aufbauen zu den Baustellen, die wir sowieso schon haben. Das heißt, da geht es dann auch ganz konkret um die, was hilft mir eigentlich gerade, wo sind meine Baustellen, um dann zu überlegen, was sind die Tätigkeiten dahinter, welche Daten habe ich dafür, wie kann ich dementsprechend bestimmte KI-Tools einsetzen. Und das ist meistens ja schon das ganze Hexenwerk.
Okay, gucken wir nochmal in die Zukunft. Du hattest das eben angesprochen und im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass zum Beispiel Temu in Großbritannien schon ganze Tiny Houses anbietet, als Dienstleister. Auch in anderen Gesprächen kommt halt die Frage auf, eine der Aufgaben des Baustofffachhandels ist ja die Logistik. Und die provokante Frage ist, hindert nur die Größe und Schwere der Materialien Anbieter wie Temu oder Amazon daran, auch im Baustoffhandel die Logistik zu übernehmen?
Das wird sicherlich ein Grund sein. Also speziell Temu mit Pinduoduo dahinter, die schauen ja schon sehr stark auf Effizienz. Ich hatte letztens ja erst ein Interview mit den Menschen von Temu, um auch deren Zukunftsvisionen und Zukunftsplanungen besser zu verstehen. Man fand das eigentlich ganz erleuchtend und auch recht logisch. Also da wird eben sehr, sehr stark geschaut, was brauche ich eigentlich für ein Sortiment und welche Dienstleistungen, um sehr relevant für meinen Kunden im Alltag zu sein. Man hat auf der einen Seite die sehr günstigen Sortimente und Produkte, die am Anfang ja auch den Hype ausgelöst haben, also wo ich gesagt habe, hey, da kriege ich irgendwie für einen Euro Sachen, die ich sonst nirgendwo bekomme. Und in der Zeit sind wir ja gerade, also diese sehr gehypte Billigpop-Kultur, die doch sehr stark um sich greift, dann ist man von dem Punkt stärker in eine Premiumisierung gegangen. Das heißt, man hat Sortimente angeschlossen und auch Hersteller angeschlossen, die man im Prinzip zu einem normalen, marktüblichen Preis verkaufen kann, um eben da auch dann für bessere Margen zu sorgen. Dann kam zusätzlich, oder ist der Wunsch zumindest auch der Plattformen, wirklich Markenartikel zu holen, weil da geht es um das Thema Glaubwürdigkeit. Also wenn selbst so eine Marke da drauf ist, dann muss das ja ein seriöser Anbieter sein. Und so kommt man halt immer mehr in dieses Thema Premium, Glaubwürdigkeit, Marken und auch ein besseres Preisgefüge rein, hat trotzdem noch diese Log-Angebote, die Rabatte. Und dann kam ja jetzt vor kurzem das Thema Lebensmittel und Food mit dazu, weil man möchte eine gewisse Frequenz auch schaffen. Man braucht Lebensmittel im Alltäglichen. Also wirklich da auch zu gucken, dass man die Plattform regelmäßig öffnet. So erfährt man auch über seinen Kunden mehr. Und das ist wirklich mehr und mehr. Das haben sie in anderen Ländern gelernt. In Deutschland wird es schwieriger, dass es täglich geöffnet wird und man darüber was kauft. Und dann kauft man eben noch den Gartenstuhl, die Schraube, was auch immer mit dazu, weil man ja eh schon in der Bestellung ist. Das heißt, zum Gesamtalltagsversorger sein. Jetzt bei diesen Tiny-Häusern und bei wirklich doch etwas schwierigeren Produkten und Sortimenten ist es schon so, dass es nicht unbedingt den Zielen immer der Plattformen entspricht. Das heißt, A, ist es etwas, was seltener gekauft wird. B, ist es etwas, was doch dann mehr Aufklärung auch bedeutet. Also speziell bei größeren, bei Tiny-Häusern, bei auch noch größeren Immobilien ist es schon so, dass zum einen es natürlich auch Regularien im Markt gibt, aber wo auch mehr Aufklärung sein muss und wo weniger Menschen tatsächlich auch seltener kaufen. Da hast du zwar eine höhere Marge und einen höheren Preis, aber die Plattformen gehen ganz stark über Volumen und über eine gewisse Reichweite. Und deshalb wird das, wenn überhaupt, additiv mal genutzt und ist nicht unbedingt in der Kern- und Zielstrategie im Moment der großen Plattformen. Was eine Chance ist für Baumärkte und die Branche.
Theresa, ich würde gerne nochmal auf das Thema Großfläche zu sprechen kommen. Und zwar assoziiert man ja auch immer, oder das Thema Großfläche wird oft auch begründet damit, dass Erlebnis-Shopping dort dann möglich sei und man natürlich auch die Servicekompetenz dort antrifft. Jetzt scheint mir das ein Widerspruch zu sein zu der, ja, zu KI-Agenten, die eben halt auch Kundenansprache im Baumarkt übernehmen sollen. Wie löse ich diesen Widerspruch auf oder siehst du ihn nicht?
Ich halte dieses Thema Großfläche, weil dort Erlebnis stattfindet, ehrlich gesagt für relativen Blödsinn. Also das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich verstehe den Gedankengang dahinter und ich verstehe auch, dass das häufiger gesagt wird. In der Realität, wenn man dann in einen Baumarkt geht, ist das fern von, man mag mich korrigieren, von wirklichem Erlebnis-Shoppen. Und die Frage ist ja auch, inwieweit man Erlebnis-Shopping auch wirklich braucht. Dann muss aber wirklich auch eine ganz klare Zielstrategie dann dahinter stehen. Also wenn ich wirklich möchte, dass auch gegebenenfalls andere Zielgruppen, also eben nicht die Handwerker, nicht der klassische männliche 55-Plus-Käufer, dann dahin kommt, ein Erlebnis hat, muss ich doch Erlebnis so aufbauen, in dem Sinne, wie es für die Zielgruppen, die ich da zusätzlich gewinnen möchte, dass es für die wirklich relevant ist. Und dann ist die Frage, ist es auf der Großfläche? Wenn ja, über welche Formate geht man dann, welche Sortimente und wie inszeniert man es dann? Und das, was wir bisher sehen, ist eher ein hübscher Gedanke an der Zielgruppe meines Erachtens vorbei. Und das Thema Kommunikation, also wenn es ja wirklich darum geht, warum ist Handwerken in Zukunft wichtig, die richtigen Schulungen zu setzen, wenn es auch darum geht, eine stärkere B2B-Zielgruppe auszubilden, weil wir einen Handwerkermangel haben und weil dementsprechend ist eine sehr lukrative Zielgruppe, dementsprechend auch in Zukunft vielleicht weniger verkaufen können. Die wichtigen Dinge, auch die nachhaltigen Sortimente, die wirklich qualitätsorientierten Marken, die werden überhaupt nicht so in Szene gesetzt, wie man sie in Szene setzen könnte. Das heißt, wenn wir von Erlebnis sprechen, dann müssen wir es doch bitte ernst meinen und mit den unternehmerischen Zielen verbinden. Punkt 1. Punkt 2, man kann Erlebnis auf kleinster Fläche machen, meistens wirkt sogar besser. Punkt 3, der Status quo, so wie er ist. Ich war erst gestern im Baumarkt, ich habe einen Hammer gesucht, also wirklich das klassischste Beispiel. Ich bin wirklich durch die Gänge gelaufen, ich sage jetzt nicht, welches Unternehmen das war. Es war so nervig und das ist so jenseits von jeglichem Realität, dass das ein Erlebnis ist. Punkt.
Du hast einmal gesagt, die Glaubenssätze, wie zum Beispiel KI ist wahnsinnig teuer oder KI ist viel zu aufwendig, verhindern häufig, dass etwas umgesetzt wird. Dahinter versteckt man sich oder verschanzt man sich. Kannst du hierfür vielleicht mal Beispiele nennen?
Also ich bin ja selber Data Scientist. Ich war ja lange Geschäftsführerin von einer großen Kreativ- und Beratungstruppe. Und an mich treten auch immer wieder die Themen ran in, wir müssen jetzt was mit KI machen. Ich so, aha, warum denn? So, und das, was ich meine, eines der Haupterkenntnisse, die wir dann meistens in diesen Projekten auch gewinnen, ist, wir Deutschen neigen dazu, immer diese großen Transformation, allein schon das Wort. Wir müssen über irgendwas drüber rüberkommen, um dann irgendwann das Ziel zu erreichen. Keiner kann auch definieren, was das Ziel ist, weil ja Bewegung jeden Tag stattfindet. Und also tatsächlich ist es ja einfach eine Technologie, speziell KI, ist eine Möglichkeit, die zum richtigen Zeitpunkt kommt, um große Herausforderungen und Themen zu lösen. Das ist auf einer planetaren Ebene das Thema Klimawandel. Das ist bis hin zu, wir haben Rohstoffmangel, wie können wir da präziser vorgehen, bis hin zu Präzisionslandwirtschaft. Also es gibt sehr, sehr, sehr viel, was wir mit Hilfe von KI wirklich lösen können, bis hin zu ganz konkreten Themen, die die Effizienz in den Unternehmen, also auch in den Baumarktunternehmen steigern, die uns aber auch helfen, und da sprechen wir einfach von Daten, die uns helfen, unsere Kunden besser zu verstehen auf Basis dessen, bessere Produkte und präziser Produkte zu vermarkten und anzubieten zu einem besseren Preis, weil wir auch recht einfach mit Datenanalysen feststellen können, welche Rabattaktion bis zu welchem Prozentsatz hat es wirklich was gebracht, welche Additivkäufe hat das gegebenenfalls auch gebracht, wie wäre es gewesen, hätten wir den Rabatt nicht gesetzt, wie wäre es gewesen, hätten wir den Rabatt nur bei 3 oder 4% gesetzt. Also wir können einfach wesentlich genauer vorgehen und haben nicht mehr die Gießkanne, sondern wir können genau hingucken und das hilft uns natürlich, wenn wir gerade über Margen sprechen, über zurückgehende Käufe, aber auch über steigende Preise beim Einkauf. Es hilft uns, da einfach genauer und besser vorzugehen. Und das ist mittlerweile eben alles kein Hexenwerk her. Ich hatte das erst letztens bei einem Unternehmen, die dann auch darüber gesprochen haben, wir müssen noch das KI-Tool kaufen, müssen das KI-Tool kaufen, das KI-Tool kaufen. De facto haben die 2 Data Scientists bei sich im Unternehmen sitzen für ein Riesenunternehmen und sie hätten eigentlich alle Daten da in ihren Systemen. Sie brauchen halt nur Menschen vor Ort, die das dann eben analysieren können und die dann eben auch sagen, okay, was brauchen wir jetzt eigentlich gerade zuerst? Wir müssen relevantere Produkte bringen. Wir müssen Abfälle vermeiden. Also wirklich ganz klar definieren, was sind meine 3, 4 Dinge, die ich erstmal lösen möchte. Und das sind unternehmerische Kenntnisse. Und dann brauche ich einfach, wie in jedem Unternehmen, die Kompetenz im Unternehmen, das auszuwerten. Und dadurch, dass wir darum so ein großes Bohai machen und im Zweifelsfall auch KI-Lösungen kaufen, die 15 Millionen kosten, aber nichts in unserem Personal verändern, sei es Schulung oder die richtigen Jobprofile einsetzen, kommen wir zu dem Punkt, dass wir sehr abhängig sind von Dienstleistern, dass wir viel zu viel Geld ausgegeben haben und dass wir es immer noch nicht verstehen.
Wenn ich das richtig interpretiere, hapert es nach wie vor auch an der Datenexzellenz sozusagen. Also dass wir wirklich die Daten richtig auswerten und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen.
Ich glaube, auch das ist so ein Glaubenssatz, der sehr stark durch den Markt geht, weil tatsächlich, also wie bei diesem Beispiel, was ich vor ein paar Wochen hatte, gesagt, die Daten sind an sich da. Ja, da musste man noch eine Datenaufbereitung machen, aber auch das ist tatsächlich nicht so das große Thema. Das, was am meisten hapert, meines Erachtens, ist eine fehlende Kenntnis, ein fehlendes Wissen rund um, was ist eigentlich KI? Und was kann man damit machen? In der Führung. Dort, wo die Leute entscheiden, was brauche ich und was nicht. Wenn ich das umwandle in Sätze mit, hey, ich habe eine Möglichkeit herauszufinden, zu welcher Rabattgrenze ich eigentlich maximal gut verkaufe und die beste Marge draus habe. Oder, hey, ich kann herausfinden, welche Produkte wirklich absolute Ladenhüter sind und welche auch eher dann zusätzliche Käufe sind, wenn was anderes gekauft wird. Also was spannende Additivkäufe sind. Und das relativ einfach und auch pro Region. Dann sind es ja ganz konkrete Themen, wo man sagt, ach spannend, ach wie machst du das denn? Dann geht es wirklich eher darum, weil ich die und die Daten im Unternehmen habe und dann mache ich einfach Datenanalysen daraus. Und tatsächlich, die Daten sind meistens da. Jeder hat seine Kassendaten, jeder hat seine Produktdaten. Also wir brauchen nicht mal diese sehr sensiblen auf Kundendaten, wo wir ja auch ganz klare Grenzen haben in Europa. Aber das braucht es oft überhaupt nicht. Was wir brauchen, sind Saisondaten, Wetterdaten, wir brauchen unsere Produktdaten, wir brauchen die bei den Produktdaten, die dahinter liegen, die Preise, die Beschaffenheiten, also all das, was wir ja eh schon haben, weil wir einen Online-Shop haben und weil wir unser Kassensystem haben.
Du sprichst die Kompetenz in der Führung an. Könnte da ein Problem sein, dass die Führung häufig auch 55 plus ist? Und erledigt sich das dann, wenn Jüngere nachkommen?
Ich bin da ja nicht immer so streng vielleicht wie andere und dann dementsprechend vielleicht auch nicht so provokant wie andere. Also ich wohne in Wilmersdorf. Meine engsten Freunde und meine Nachbarschaft ist 70. Ich fühle mich manchmal selber bei manchen Sachen, wenn es so im Privaten geht, wie also zum Beispiel Urlaubsreisen und so, wie vermeintlich werde ich dann immer Rentner genannt, was in Kombi mit einer Zukunftsforscherin ganz spannend ist. Ich mag diese Altersdenke nicht besonders gern. Die Frage ist ja letztendlich, nimmt man als Mensch und als Geschäftsführer oder als Inhaber oder was auch immer seine unternehmerische Verantwortung wahr. So, und für alle verändert sich die Welt ja gleich schnell. Jetzt ist natürlich vielleicht so, dass tendenziell Menschen, die 16, 17, 20 sind, vielleicht schneller in eine digitale Kompetenz kommen. Was aber da nicht vorhanden ist, ist eine unternehmerische Kompetenz, ist nicht das Netzwerk, was man hat. Es sind nicht die Leute, über die man weiß, die kann man anrufen, um eben sich auch mal Tipps zu holen. Hey, was habt ihr beispielsweise in dem Bereich gemacht? Es sind nicht die Menschen, wo man sagt, wo kann ich spannende Kooperationen schließen? Ist überhaupt nicht das Wissen da, wie man ein Unternehmen gegebenenfalls führt und auch nicht die ganze Erkenntnis, die man in der Vergangenheit auch schon aus seinen Lernstufen gemacht hat. Digitale Kompetenz ist nicht alles. Das ist ein reines Handwerk, was man lernen kann. Und wenn man das auch peu à peu macht mit diesen Beispielen, wie ich sie genannt habe, also wie kann man beispielsweise entdecken, was sind die besten Produkte, die ich anbieten kann, dann ist es was man in 2-3 Wochen lernen kann. So, man muss ja kein ITler, man muss kein Data Scientist sein, aber man versteht, was können Tools, was kann KI und was kann KI nicht. Und das heißt, man muss einfach auf Basis seiner unternehmerischen Herausforderungen überlegen, was sind Möglichkeiten und sich dann damit beschäftigen und entweder dann gucken, dass ich mir Leute ranhole, wie es ja immer im Unternehmen ist, die dann in dem Bereich technologisch weiter sind und sich aber dann damit auseinandersetzen und damit zu lernen oder es eben lassen. Und das ja mag so sein, ich habe aber keine Statistiken dazu, dass bei Führungskräften, die 55, 65 sind, ich gehe jetzt mal mehr auf 65, dass es da häufiger der Fall ist, dass dann weniger gemacht wird, weil vielleicht auch das Thema Rente irgendwann kommt. Aber letztendlich ist es für mich einfach eine klare Unterscheidung, dass wer übt das Amt noch verantwortungsvoll aus, das heißt, erkennt da die Möglichkeiten und öffnet sich dem und wer nicht. Und meine These ist eher, dass tatsächlich die Menschen, die schon lange im Unternehmen sind, eine gewisse Loyalität dazu haben, die Menschen kennen und eben auch die unternehmerische Erfahrung haben, dass die viel mehr mit einem Einsatz von KI bewirken können, als es vermeintlich junge Menschen kommen, die zu stark den technologischen Hut aufhaben.
In den Zahlen, die du uns im Vorfeld gegeben hattest, war auch, dass 2040 etwa 30% in Pflege, Logistik und Industrie 30% der Arbeiten von Robotern übernommen werden. Jetzt Stichwort Fachkräftemangel. Werden Roboter die Lösung sein oder wird es eine Lücke geben zwischen fehlenden Menschen und ausreichend Robotern, die Arbeit übernehmen?
Naja, es verschiebt sich ja auch nur peu à peu. Also man sieht das jetzt in anderen Ländern, dass also beispielsweise zurückkommend auf Asien und speziell auf China. China hat einen sehr klaren Plan mit Made in China, also mit der Politikstrategie, der Wirtschaftsstrategie. Und da gehört der Ausbau von Robotics ganz klar dazu. Und es macht ja auch an manchen Stellen Sinn. Im Healthcare-Bereich ist es etwas, was schon besser angenommen wird. In anderen Bereichen ist es aber auch was kommt. Jetzt im Bereich von Lagern beispielsweise, also wenn wir über automatisierte Lager sprechen, ist ja durchaus auch der Fall, dass jetzt nicht humanoide Roboter, aber dass Robotics durchaus eine größere Rolle spielt. Das heißt, es ist mehr und mehr eine Ergänzung in dem Markt und das könnte man dann auch eigentlich so positiv konnotiert erstmal nehmen. Wir sehen ja, dass bestimmte Berufe einfach stärker abnehmen. Das hat auch was mit unserer Wohlstandsgesellschaft zu tun und unserer Wissensgesellschaft zu tun, dass wir über all das, was ja auch in den letzten Jahrzehnten passiert ist, eben auch kommend durch Digitalisierung, das ist ja nicht seit gestern da, und die Industrialisierung, dass wir in eine Wissensgesellschaft gekommen sind. Das heißt, manche Jobs sind stärker gewachsen, dazugekommen. Es gibt heutzutage Jobs, die gab es vor 100 Jahren sowieso nicht, aber auch nicht vor 30 Jahren. Und dementsprechend gab es eine Verschiebung generell einfach auch des Arbeitsmarktes. Und jetzt merken wir in bestimmten Fachkräftemärkten haben wir einen zunehmenden Mangel. Gleichzeitig haben wir eine wachsende Bevölkerung. Also natürlich müssen wir da auch danach Lösungen schauen und da liegt es nahe auch zu gucken, wie können wir mit Hilfe von Robotics und Robotern bestimmte Tätigkeiten erleichtern. Und darum geht es ja auch öfter mal. Also wie schaffen wir es eigentlich, dass ein Handwerker und ein Arbeiter letztendlich mehr schafft, als er früher geschafft hat, also die Produktivität nach oben bekommen. Das ist mittlerweile durch bestimmte Planungen, die man vorher machen kann, in KI-Tools schneller möglich. Das geht aber auch durch Modularbau. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, wo man sagt, wir kommen jetzt in eine Zeit, in der wir mehr auf Präzision und Produktivität gehen müssen. Und in genau diesen Shift hinein kommt dann eben auch das Thema Robotics. Und man sagt, wo kann man eigentlich auch Roboter, irgendwann spricht man immer die humanoiden Roboter, das ist natürlich etwas, was Leute immer sehr faszinierend finden, dass tatsächlich auch Roboter Tätigkeiten übernehmen können, um einfach auch Menschen zu entlasten. Erstmal über den Zeitraum sprechen wir. Also wir springen immer gern von, heute haben wir noch gar nichts und in 2 Jahren angeblich die komplette Weltrevolution. Also da gibt es ja eine ganz lange Zeit dazwischen. Und wir dürfen halt auch nicht vergessen, bei allen netten Schreckensszenarien, die wir immer machen, wir Menschen entscheiden zu einem Großteil ja selbst, wie wir bestimmte Dinge einsetzen. Also wir sind doch diejenigen, die das hier gerade alles schaffen. Anscheinend haben wir Angst vor uns selbst, wenn wir immer denken, wir schaffen uns ab.
Theresa, ich würde gerne nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Bilanz zu sprechen kommen. Auch hier können ja KI-Agenten eine durchaus wichtige Rolle spielen, um beispielsweise nachhaltige Entscheidungen zu ermöglichen in Baumärkten. Kannst du hier vielleicht mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, also zum einen kann es natürlich helfen. Also KI-Agenten können beispielsweise Rücknahmen und Wiederverwendungen von Baustoffresten planen. Wir können mit Digitalisierung wesentlich mehr Second-Hand-Plattformen aufbauen. Wir kennen das in anderen Bereichen, indem wir es beispielsweise schaffen, dass Menschen wirklich Lust haben, ihre Produkte, ihre Waren, ihre alten Türen, alles, was sie vielleicht haben, tatsächlich wieder zurückzugeben, sodass es in eine Wiederverwertung kommen kann. Also wenn wir in dem Bereich der digitalen Geschäftsmodelle sind, ist es das Thema Recycling ankurbeln, in dem Bereich Angebote für die Menschen schaffen, aber auch präziser dafür zu sorgen, dass in dem Kreislauf und in dem Recyclingprozess auch tatsächlich präziser gearbeitet wird und dass auf dem Weg nichts verloren gegangen wird durch Tracking letztendlich. Das sind so die Hauptthemen, die stattfinden. Es gibt aber auch tolle KI-Tools, die es mittlerweile schaffen, die eine Live-Berechnung zu machen der CO2-Bilanz von Produkten im Regal. Und das können beispielsweise Baustoffe sein. Ich kenne jetzt Beispiele, die sich auch im Lebensmittelbereich abspielen. Aber solche Themen, also sowohl die Berechnung einer CO2-Bilanz wie die digitalen Angebote für eine Kreislaufwirtschaft, wie die Präzision in der Kreislaufwirtschaft spielen eine Rolle. Und natürlich auch der Einsatz in der Präzisionslandwirtschaft. Das heißt, dass wir dort auch wesentlich mehr an Rohstoffen, an Holz, weniger Wassereinsatz, also all diese Dinge spielen eine Rolle, weil ich mit Hilfe von KI-Tools eben auch herausfinden kann, wann brauche ich eigentlich eine bestimmte Bewässerung, wann brauche ich eine Düngung, wie produktiv sind gerade die Erden. Also das kann ich ja alles rausfinden durch Daten letztendlich, also durch KI-Tools, durch meine KI-Dashboards. Und das hilft natürlich auch alleine schon Landwirten, die am Anfang dieser Produktionskette ja auch stehen, auch wesentlich besser zu agieren und mehr Ertrag zu ermöglichen. Also eigentlich findet sich an allen Stellen bis hin zum Endkunden und dem Verständnis dafür einiges, was man mit Hilfe von, ich nenne es jetzt mal im Groben, Digitalisierung und der Einsatz von Technologie bewirken kann. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, vielleicht das noch gesagt, dass wir ja durchaus auch Ziele haben, finde ich auch wichtig mal zu erwähnen, nämlich Ziele in Europa bis 2040, dass 50% der kritischen Rohstoffe aus der Kreislaufwirtschaft kommen müssen. Und diesen Weg früh eben auch zu implementieren und auch zu gucken, wie wir das hinbekommen, sollte eines auch unserer Kernziele sein. Weil letztendlich führt es nur im Moment dazu, dass Produkte am Schluss teurer sind. Gleichzeitig trainieren wir unseren Endkonsumenten daran, dass es ja alles auch möglichst günstig gibt. Und wir schaffen dadurch auch im Wettbewerb aus dem Ausland mehr Eintrittschancen. Das heißt, wir müssen an dem Thema Effizienz, Produktivität eben auch durch die Kreislaufwirtschaft arbeiten, um einfach auch unseren wirtschaftlichen Wohlstand in Zukunft zu sichern. Auch hier gerne der VW-Effekt mit E-Cars, also Electric Cars.
Ich hatte es eingangs erwähnt, du bist häufig in Asien unterwegs. Da drängt sich für mich die Frage auf, vielleicht kannst du das in relativ kurz darstellen, was ist dort anders und was könnten wir davon lernen? Also was machen die mentalitätsmäßig anders, besser?
Oh, Markus, das ist eine große Frage, für dass ich eine schnelle und knappe Antwort bringen soll. Tatsächlich kann man das auch recht einfach beantworten, würde ich mal sagen. Und das ist, man muss sich einfach vorstellen, sagen wir mal, wie die Startposition der einzelnen Länder ist. Deutschland, ein bisschen so ein Wohlstandsland. Ich stelle mir immer so einen etwas gesättigten Herren vor, kann aber auch eine Dame sein. So, wir diskutieren über andere Dinge, über Work-Life-Balance, über Lebensqualität, über viele Themen, die sehr, sehr wichtig sind. Und China hat eine klare Strategie, nämlich zu einem Wohlstand zu kommen. Wir haben eine hohe Bevölkerung, eine sehr wachsende Bevölkerung, die alle Geld verdienen wollen, die wirklich erstmal eine gute Lebensqualität haben wollen. Wenn man jenseits der Städte schaut, sieht man mal die teilweise Armut und die Lebensbedingungen, wie dort viele in der chinesischen Bevölkerung leben. Das heißt, der Staat hat es als Aufgabe, wirtschaftlicher Vorreiter zu werden und dementsprechend auch Wohlstand und Sicherheit und Ruhe in das Land zu bringen. Heißt, sie sind in so einem Modus, ich muss jetzt angreifen, meine ich nicht böse, sondern ich muss jetzt in diesen Modus rein. Das heißt, automatisch geht man doch natürlich mit dem Blick auf andere Länder und sagt, okay, was kann ich vielleicht da aufbauend besser machen, schneller machen, anders machen? Und dadurch sind sie automatisch gefühlt im Moment einen Tick weiter vorne. Plus die Kombi, sie haben günstigere Arbeitskräfte, können es direkt ins Land mittlerweile bringen bei uns in die Länder. Natürlich sagen die, wie komme ich maximal einfach rein in die Länder? Ich mache das Ganze aber günstiger. Also deshalb ist die Mentalität natürlich anders und die konzentrieren sich mehr Schritt für Schritt auf, was kann ich jetzt tun, um schneller vorne zu sein? Bereiten sich trotzdem auf die 11 großen Schlüsselstrategien und Industrien vor. Und wir Deutschen sind in einer Situation, in der wir, so wie wir jetzt zumindest miteinander leben, lange nicht waren und es auch nicht kennen. Wir kriegen eine Situation, wo seit Jahren irgendwie, was wir gemacht haben, nicht mehr so ganz funktionieren will. Das heißt, wir müssen jetzt wieder in einen Aktivitätsmodus kommen. Und das fällt uns eben am Anfang schwer. Deshalb jammern wir ein wenig. Aber da kommen wir schon wieder hin. Entschuldige, es war nicht ganz so kurz, aber ich glaube trotzdem nachvollziehbar.
Ja, sehr gut nachvollziehbar, danke.
Ja, vielen Dank, liebe Theresa. Das war wirklich spannend. Und was ich persönlich schätze, ist der Optimismus. Mit wachem Blick ranzugehen, die Herausforderung, aber trotzdem verbreitest du einen Optimismus, dass wir das schaffen können. Das finde ich sehr gut persönlich. Vielen Dank, dass du bei uns zu Besuch warst.
Sehr gern.